also zu dem heutigen Thema, die Einkommen in der Klassengesellschaft und ihre Quellen, unter der Fragestellung, wer verdient, warum, wie viel. Dazu ein paar Vorbemerkungen zunächst mal. Die Frage, wer verdient, warum, wie viel, ist jetzt nicht von mir oder den Veranstaltern hier ausgedacht worden, sondern ist eine Frage, die in dieser Gesellschaft dauernd gestellt wird. Erstens in der öffentlichen Debatte. Man erinnert sich vielleicht, also wie ich das Thema das erste Mal vorgetragen und ausgearbeitet habe, das war vor einem Jahr, da war das dauernd Thema in der Öffentlichkeit. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, war Thema. Managergehälter auf der einen Seite, exorbitant, Diskussion um Mindestlöhne auf der anderen Seite. Das war das Thema vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren, bis es dann von der ganzen Diskussion, von dem Thema Finanzkrise überdeckt worden ist. Bei der damaligen Debatte will ich noch mal dran erinnern, die ging sogar so weit, dass dann der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin thematisiert haben, dass hier eine Schräglage in der sozialen Gerechtigkeit sei, dass das den inneren Zusammenhalt der Bundesrepublik vielleicht sogar gefährden würde. Das ist natürlich nach der einen Seite eine deutliche Heuchelei, weil schließlich ja Sie mit Ihrer Politik dazu beigetragen haben, mit den Sozialreformen, mit der Einrichtung eines Billiglohnsektors, dass es diese Niedriglöhne zum Beispiel hierzulande gibt. Also das ist die eine Seite, die da bemerkenswert ist. Die andere ist, bei der ganzen Debatte wird so getan, als wäre das nicht, ja, als wäre das eine Fehlentwicklung in dieser Gesellschaft, die krassen Einkommensunterschiede. Da muss man schon mal dran erinnern, dass die Klage so alt ist wie der Kapitalismus. Also schon vor 200 Jahren, wer in Literatur sich ein bisschen auskennt, in der Bettleroper, Beckers Opera hieß es schon, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen man hängt. Und diese Klage begleitet den Kapitalismus seit 200 Jahren. Also von wegen, es scheint hier irgendwie eine Fehlentwicklung vorzuliegen, das gehört offensichtlich zu den Notwendigkeiten dieses Systems dazu. Inwiefern, dazu soll ja dann der Vortrag einen Beitrag liefern, eine Klärung liefern. Es ist aber nicht nur so, dass das eine öffentliche Debatte ist, sondern diese Frage, wer verdient, warum, wie viel, bewegt auch jeden Einzelnen immer zu. Braucht man sich ja nur selbst zu fragen. Und das ist auch kein Wunder, das ist zu Recht so, weil ja von dieser Frage in dieser Gesellschaft sehr viel abhängt. Also nicht von der Frage, sondern eigentlich von dem Verdienst sehr viel abhängt. Also die Frage ist für jeden in dieser Gesellschaft existenziell, die Frage seines Einkommens. Warum, ist vollkommen klar. Am Einkommen hängt die Lebensqualität von jedem Einzelnen. In der Gesellschaft ist alles käuflich, aber es muss ja auch alles gekauft werden. Und der Umfang des Einkommens entscheidet darüber, was man sich in dieser Gesellschaft leisten kann. Was man sich leisten muss an Notwendigkeiten und auch das, was vielleicht ein bisschen Luxus ist. All das hängt, der Umfang der Genüsse, die Interessen, die man befriedigen kann, die Bedürfnisse, die man sich erfüllen kann, hängt am Einkommen. Das ist die eine Seite. Und am Einkommen hängt natürlich die andere Seite auch. Wie stark muss man sich dafür anstrengen, um an dieses Einkommen ranzukommen? Also die Seite der Leistung, den Arbeitsaufwand, den man treiben muss. Auch das ist in dieser Frage der Verdienst eingeschlossen. Also am Einkommen hängt in dieser Gesellschaft tatsächlich der Grad von Freiheit auf der einen und Notwendigkeit auf der anderen Seite. Der steht auch mit dem Einkommen fest. Das als erste Vorbemerkung zu dieser Frage. Die zweite Vorbemerkung soll Aufmerksamkeit richten auf diese Frage, wer verdient, warum, wie viel. wird in der Gesellschaft zumeist mit einer falschen Betonung gestellt. Verdient hat ja die Doppelbedeutung. Das hat die Bedeutung, einfach die Summe, die man an Geld bekommt, für die Arbeit, die man leistet, oder auch andere Einkommensquellen, darüber werde ich ja später noch reden. Also das hat einfach die Sache des Faktischen, wie viel verdient man. Aber die Frage hat auch die andere Bedeutung bei uns im Sinne, verdient er, was er verdient? Also im Sinne, ist das gerecht, was er bekommt? Ist das, was er ein Einkommen oder was einer in dieser Gesellschaft ein Einkommen bekommt, durch die Leistung, die er erbringt, gerechtfertigt? Und da fällt auf, kaum einer in dieser Gesellschaft findet die Einkommenshierarchie, die es gibt, die Unterschiede der Einkommen, richtig. Jeder ist eigentlich der Auffassung, kann man sich selbst überprüfen oder aus dem, was man sonst so kennt, ist der Auffassung, was ich verdiene für meine Leistung ist zu wenig und umgekehrt, was andere verdienen, ob das durch ihre Leistung gerechtfertigt ist, sehr fraglich. Also jeder glaubt, was er verdient, ist zu wenig, was andere verdienen, ist zu viel, manchmal aber auch, was sie verdienen, ist gerechtfertigt. Also wenn man die aktuelle Debatte zum Beispiel nimmt, Managergehälter, sagen wir mal die Bankmanager, ist jeder der Auffassung oder viele heutzutage, bei dem, was sie vergeigt hätten, nie und nimmer sind die riesigen Gehälter von ihnen gerechtfertigt. Die verdienen zu viel. Und dem wird sogar Rechnung getragen bei diesem Bankenrettungspaket, dass diejenigen Banken, die jetzt vom Staat her unterstützt werden und Gelder bekommen, die Managergehälter auf 500.000 Euro beschränkt werden. Der Bankmanager ist wahrscheinlich der Auffassung, was er verdient, ist eigentlich viel zu wenig für die große Leistung. Und die 500.000 kommen ihm schon wie Hartz IV vor. Bei der Frage, ist es eigentlich gerechtfertigt, was einer verdient, ist Folgendes gleich auffällig. Die Frage kritisiert gar nicht die Einkommenshierarchie. Also diese Hierarchie in dieser Gesellschaft, die krasseste Einkommensunterschiede aufweist. Vom soziokulturellen Existenzminimum, das bei 351 Euro nach Hartz IV angesiedelt ist, bis hin zu Gehältern, die in Millionenhöhen gehen. Also das ist gar nicht Thema bei dieser Frage, verdient er eigentlich, was er verdient, sondern ist mein Platz in dieser Einkommenshierarchie, geht er eigentlich in Ordnung? Wird mein Beitrag gerecht entgolten? Also bei der Frage ist nicht, jetzt sage ich es nochmal in dieser Opposition, die Erklärung der Einkommensunterschiede das Motiv des Nachdenkens, sondern ob es gerecht ist, wo ich angesiedelt bin bei der Geschichte. Also es geht da um Rechtfertigungsgründe, um ist das richtig und gerecht, so Rechtfertigungssuche nach Rechtfertigungsgründen der eigenen Einordnung oder der Einordnung von anderen. Und dagegen soll der Vortrag heute unter anderem gerichtet sein. Also man hat, das als Ausblick, was ich machen will, zwei Themen eigentlich bei der Frage. Das eine Thema ist, gucken wir uns mal diese Rechtfertigungsgründe an, die in dieser Gesellschaft für die Unterschiede der Einkommen genannt werden. Das ist das eine Thema, will ich nicht zu lang abhandeln. Das andere Thema ist dann, was sind denn die Einkommen und was sind die Quellen der Einkommen in dieser Gesellschaft? Also die Erklärung, wie diese Einkommen hier zustande kommen, damit auch natürlich die gravierenden Unterschiede, die es gibt. Das sind die zwei Teile, die ich abhandeln will. Ich muss dazu sagen, normal ist es meine Art, es nicht so lang auszudehnen, den Vortrag. Kann sein, dass es heute ein bisschen länger dauert. Müsst ihr sehen, das sehe ich auch an den Gesichtern, dann, ob es zu lang ist oder ob es hinhaut. Also sonst muss man sich da einfach melden. Ansonsten ist es wie immer, man kann Einwände bringen, Fragen auch oder wie auch immer. Andererseits, deswegen ging es ja auch heute ein bisschen früher los, am Ende ist natürlich genügend Platz. Zeit dazu. Dann noch eine Vorbemerkung. Das, was ich hier vortrage, habe ich natürlich mir auch nicht alles ausgedacht, sondern ich will noch zwei Literaturhinweise geben. Der eine bezieht sich auf einen Teil, den ich am Ende vortragen werde, wenn es um die Einkommen der abhängig Beschäftigten geht. Und da gibt es in einer letzten Nummer des Gegenstandpunkts, das ist die Nummer 308, einen Artikel, der über den Manteltarifvertrag, ERA heißt der, in der Metallindustrie hierzulande geht und dort eben das Thema Lohngerechtigkeit thematisiert und kritisiert, darstellt und kritisiert. Und den kann ich nur empfehlen, weil das, was ich auch vortragen will, sehr schön ausführlich dort dargelegt ist. Das ist das eine. Und das andere ist, als allgemeiner Lektüre-Tipp, ist ein bisschen umfangreich, das sind nämlich die Bände 1 und 3 des Kapital, weil das Kapital hört am Ende auf, diese Kritik der politischen Ökonomie mit den Einkommen und ihren Quellen. Und heute gibt es dann halt eine kurze Zusammenfassung dazu. Wer das dann ausführlicher lesen will, sei dem das angelegen. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch von jungen Menschen einen Arbeitskreis, die das Kapital irgendwo an der Uni diskutieren. Also da kann man sich am Büchertisch auch erkundigen, wenn man meint, man will da auch noch mal mehr dazu erfahren. Okay, also jetzt zu dem ersten Teil, also diese moralische Frage, die immer im Raum steht, wer verdient im Sinne von, ist es richtig, wie viel bei uns verdient wird? Die grundlegende Ideologie in dieser Gesellschaft ist ja die von der Leistungsgesellschaft. Also die, hierzulande sollen die Einkommen sich an der Leistung, die einer erbringt, bemessen. Also das, was einer vom Reichtum, der bei uns in Geldform vorliegt, bekommt, soll dem Beitrag entsprechen, den er für diese Gesellschaft leistet. Dass also in der Gesellschaft, also ich bin jetzt immer noch bei der Ideologie, dass in der Gesellschaft die Leute Unterschiedliches leisten und deswegen auch unterschiedlich verdienen und dass das richtig so ist, das ist die Grundvorstellung dieser Ideologie von der Leistungsgesellschaft. Also auch die, die vielleicht sagen, ja, ein Bankmanager mit seinen 10 Millionen verdient zu viel und was eine Kassiererin kriegt, die noch unter dem vorgeschlagenen Mindestlohn von 8,50 Euro oder 7,50 Euro liegt, das ist viel zu wenig. Dass im Prinzip die mehr, ein bisschen mehr haben müsste und der andere weniger, aber dass im Prinzip irgendwie die Leistung in dieser Gesellschaft bezahlt wird oder bezahlt gehört. Das ist die grundlegende Vorstellung. Und ich will jetzt einfach mal diesen Maßstab nach seinen verschiedenen Seiten hin untersuchen. Also mal prüfen, was ist denn von diesem Leistungsmaßstab zu halten? Jetzt gehen wir mal so vor, der erste Maßstab, Leistung, also in dieser Gesellschaft wird die Leistung bezahlt. Leistung hat ja viele Schattierungen. Und die eine Vorstellung, die dabei ist, ist die Leistung im Sinne von Anstrengung. Also wie viel verausgabt sich der Mensch? Wie viel im Sinne von Muskeln, Hirn, Nerven werden da verausgabt? Also im Sinne von Anstrengung. Prüfen wir mal, ob sich daraus ein Unterschied der Bezahlung ergeben könnte. Also vergleichen wir den Job, sagen wir mal hier, wo sind wir, Rhein-Main-Gebiet, von einem Opel-Arbeiter mit dem Opel-Manager. Jeder weiß, wenn einer in der Produktion arbeitet, sagen wir mal am Band oder wie das auch immer im Einzelnen aussieht, bei einem Unternehmen wie Opel, dann ist das ein anstrengender Job. Die Arbeit ist monoton. Dauern dieselben Handgriffe mit wenigen Variationen. Man muss sich konzentrieren. Man muss 7,5 Stunden oder wie viele es sind jeweils am Band stehen, die Handgriffe machen. Am Abend kommt man nach Hause, derjenige, und ist kaputt. Bleibt auch nicht mehr viel an Genuss, auf das habe ich in der Vorbemerkung hingewiesen, übrig. Geist ist abgestumpft und so weiter. Vergleichen wir es mit der Tätigkeit, sagen wir mal, eines Opel-Managers. Auch der mag einen langen Tag haben. Vielleicht ist er sogar formell länger als der des Bandarbeiters, weil dann ein Geschäftsessen am Abend oder noch eine Flugreise heim von einem auswärtigen Termin oder sowas ansteht. Auch der muss sich irgendwie konzentrieren, muss Verhandlungsgespräche führen und so weiter. Mag vielleicht auch am Abend müde sein, aber auf den Tag blickt er normalerweise zurück als, das war eine interessante Herausforderung und mit dem am Band wollte er ihn eh nie tauschen. So, vergleichen wir also diese zwei Tätigkeiten und dann merkt man schon, es ist eine absurde Vorstellung, die Anstrengung, die der Bandarbeiter leistet und die von mir aus, die ein Managertag bedeutet, wären zu vergleichen im Sinne, das eine ist das 400-fache des anderen. Ungefähr so groß sind ja die Gehaltsunterschiede zwischen 200 und 400-fache. Also man merkt, wenn man es so betrachtet, kommen nie und nimmer diese Gehaltsunterschiede raus. Es ist ja umgekehrt so, die anstrengendsten, die monotonsten, die ruinösesten Jobs werden in dieser Gesellschaft bei uns am schlechtesten bezahlt. Also, erste Prüfung, durchgefallen, muss man sagen. Aus der Anstrengung, Leistung im Sinne von Anstrengung, ergeben sich keine Unterschiede der Bezahlung. Jetzt würde man vielleicht auch sagen, ja, so plump kann man das eh nicht sehen. Es kommt auf was anderes an, nämlich im Sinne Leistung, im Sinne, was kann einer von Fähigkeiten und Fertigkeiten? Das ist ja die zweite Rechtfertigung. Ja gut, pure Arbeit, Anstrengung, da vielleicht nicht, aber der Manager kann doch viel mehr oder der besser bezahlte als der, der einfachere Tätigkeit verrichtet. Also ein Manager kann doch viel mehr als eine Krankenschwester, wenn man mal irgendeinen beliebigen Beruf rausgreift. Auch da muss man sagen, ja, sagen wir Forster als Opel-Manager, der hat seine Fähigkeiten und Fertigkeiten. Von mir aus, der kann verhandeln, der weiß, wie man mit Geldgebern verhandelt und dann gute Konditionen raushandelt, irgendwelche Vorstellungen zum Besten geben, wie die Modellpalette aussehen soll oder was auch immer. Kann auch Englisch reden vielleicht, verhandeln. Gut, es gibt aber auch umgekehrt viel, was eine Krankenschwester kann, was der Manager nicht kann. Jetzt brauche ich gar nicht aufzuzählen, was eine Krankenschwester alles kann. Die weiß von mir aus, wie man eine Dialysegerät bedient. Sie weiß was über Physiologie und Ähnliches. Von den konkreten Tätigkeiten her gesehen, muss man sagen, das sind verschiedene Tätigkeiten. Aber die eine, die des Managers, ist nicht ein Vielfaches desjenigen oder derjenigen Tätigkeit der Krankenschwester. Auch da wieder, der Manager von Opel, das 500-fache oder 400-fache der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Krankenschwester, nie und nimmer. Auch wenn man sagen würde, naja, Krankenschwestern sind vielleicht leichter zu ersetzen als Manager. Manager sind doch so einzigartig, sie sind gar nicht leicht zu ersetzen. Naja, das ist ja auch eine gewisse Selbsttäuschung. Das wäre ja schön, wenn das so wäre, dann wäre ja schon der Kapitalismus am Mangel an Führungskräften ausgestorben. Also das ist ja auch nicht der Fall. Vielleicht nochmal ein Beispiel. Ist mir noch eingefallen anlässlich gerade jetzt der Wahlen, der Hessenwahl. Das ist auch nochmal bezeichnend, wenn man sich mal von der Seite hin überlegt. Politiker und Krankenschwester, bleiben wir nochmal bei dem Vergleich. Ein Politiker verdient ungefähr 7.000, also ich glaube der Hessenpolitiker 7.000 im Monat Euro. Eine Krankenschwester zwischen 1.000 und 1.400 Euro. So. Also das 5-6-fache, die Nebenjobs lassen wir jetzt mal weg beim Politiker. was tut ein Politiker? Jetzt nochmal geprüft, den Vergleich unter dem Gesichtspunkt Fertigkeiten, Fähigkeiten, Qualifikationen. Was muss ein Politiker, damit er an diese 7.000 Euro Diäten in Hessen rankommt, machen? Naja, er muss es geschafft haben, gewählt zu werden. Er muss es halt hingekriegt haben, in einer Partei Karriere zu machen. Er muss die Leute überzeugt haben, dass sie ihn wählen, dass genügend Stimmen auf ihn abfallen. Und wenn er dann im Parlament sitzt, muss er entsprechend seinen Vorstellungen, wie die ganze Sache zu laufen hat, abstimmen und ähnliches. So, das ist die Qualifikation und Tätigkeit eines Politikers. Eine Krankenschwester, die sich entscheidet, Politiker zu werden, sagen wir mal, Ulla Schmidt war ja so eine Karriere, die muss das schaffen und dann verdient sie das Fünffache von vorher. Also ganz leicht, Krankenschwester wird Politikerin. Machen wir es umgekehrt. Der Politiker wird Krankenschwester. Geht gar nicht so leicht. Der müsste nämlich jetzt erstmal dann eine Lehre machen. Also Koch abgewählt und er müsste eine Lehre machen. Dann müsste er erstmal 2 Jahre die Schulbank drücken oder eine Akademie drücken oder wie auch immer. Also auch man merkt daran, die unterschiedlichen Verdienste haben doch nicht das Mindeste damit zu tun oder erklären sich nicht aus den höheren oder minderen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also, Leistung im Sinne von Fähigkeiten und Fertigkeiten ist nicht für die Hierarchie dieser Einkommen verantwortlich. Nächster Punkt. Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht, aber stimmt das nicht doch mit der Leistungsgesellschaft? Denn bei uns entscheidet doch die Ausbildung, das Wissen darüber, jedenfalls im Prinzip, wie viel man verdient. Wer eine höhere Ausbildung hat, verdient mehr. Wer länger besser ausgebildet ist, verdient mehr als derjenige, der ungelernt ist, der landet auf den niedrigeren Jobs in dieser Gesellschaft. Da liegt eine Verwechslung vor bei dem Argument, da muss man aufmerken. Ja, in dieser Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass es eine Hierarchie der Berufe gibt und wo man in diese Berufshierarchie einsteigt, entscheidet sich an den Erfolgen in der Bildungskonkurrenz. Ja, wer einen höheren Abschluss hat, kommt nur und nur wer den hat, an besser bezahlte Jobs, sagen wir mal im Beamtenwesen oder die höheren Hierarchiestufen in einem Unternehmen. Das ist so. Nur man darf das nicht verwechseln damit, da würde die Qualifikation bezahlt und die Bezahlung richtet sich nach den Qualifikationen. Also es ist so, der Zugang zu den besser bezahlten Stellen, der geht über die Konkurrenz in der im Bildungswesen. Aber die Hierarchie erklärt sich nicht aus den unterschiedlichen Abschlüssen. Woraus sie sich erklärt, dazu will ich später noch etwas sagen. Es ist umgekehrt so, das ist ja gerade ein Schein, der zu dieser Gesellschaft dazugehört, der durch dieses Bildungswesen erzeugt wird, nämlich weil der Zugang zu den besseren Jobs über die Bildungsabschlüsse passiert, die Verteilung auf die Hierarchieebenen über das Bildungswesen erzeugt. Erzeugt dieses Bildungswesen zugleich den Schein, als wären die verschiedenen Stufen welche des Wissens und als würden die Einkommen den höheren oder geringeren Beitrag, den sie qua Wissen für die Gesellschaft leisten, entgelten. Das ist aber der Schein und nicht die Wirklichkeit. Also aus unterschiedlichem Wissen ergeben sich die Einkommensunterschiede nicht. Woraus sie sich ergeben, das werde ich nachher gleich erklären. Machen wir noch den letzten Punkt. Den habe ich noch aufgenommen, weil ich den Vortrag gehalten habe. Gab es dann den Einwand noch? Naja, das stimmt ja alles, was bislang gesagt wird, dass sich daraus die Einkommensunterschiede nicht erklären. Aber es gibt doch einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Manager und zum Beispiel einem abhängig Beschäftigten in einem Unternehmen. Und das ist doch der eine trägt die Verantwortung und die anderen machen nur die Arbeit. Auch das ganz kurz geprüft. Verantwortung des Managers. Also Verantwortung ist da eh der schöne Titel für eigentlich die Kommandogewalt, die er über das Unternehmen hat. Verantwortung für Erfolg und Misserfolg des Unternehmens. Jetzt lasse ich ganz außer Acht, ob das wirklich an dem Manager liegt, was ein Unternehmen fördert. Das ist die eine Seite. Also da wird reklamiert, ja, der hat ja die Kommandogewalt genannt, Verantwortung für das Unternehmen. Naja, wenn ich diesen Maßstab anwende, Verantwortung, jetzt gehe ich nochmal auf die Krankenschwester zurück, da muss ich sagen, wessen Tätigkeit ist da verantwortungsvoller? Also von einem Arzt oder einer Krankenschwester hängt ja schließlich dann das Leben ab. Gesundheit und Leben. Also auch nach dem Maßstab ist es absurd. Daraus die Unterschiede, vor allem diese gravierenden, krassen Unterschiede der Einkommenshierarchie erklären zu wollen. Machen wir mal ein Fazit an dem Punkt. Zwischenfazit. Das war jetzt die Prüfung der Rechtfertigungsgründe, die es in dieser Gesellschaft gibt, in der freiheitlichen Marktwirtschaft, für diese krasse Einkommenshierarchie von riesig unterschiedlichen Einkommen. Der Frage, verdient er, was er verdient, also dieser moralischen Begutachtung der Einkommensunterschiede, der liegt eine Vorstellung zugrunde. Nämlich die Vorstellung, dass diese Gesellschaft hier ein Gemeinschaftswerk wäre. Also die Vorstellung, jeder leistet seinen Anteil zum Großen und Ganzen und bekommt dafür den ihm gebührenden, ihm entsprechenden, jedenfalls im Prinzip Verdienst, Einkommen. Mal das überlegt, wenn es wirklich so wäre, dass diese Gesellschaft ein Gemeinschaftswerk wäre, also ein großes Ganzes, wo es unterschiedliche Beiträge gibt, dann müsste man sagen, dann wäre jede Tätigkeit nötig. Dann ist auf nichts verzichtbar. Also viele wären dann schon verzichtbar, aber das ist ein anderer Gesichtspunkt. Aber jedenfalls im Prinzip wäre jede Tätigkeit, also die der Krankenschwester, wie die des Lehrers, wie die desjenigen, der ein Handy zusammenbaut oder das Brot backt oder was, alle diese konkreten Tätigkeiten wären notwendig und dann wäre vollkommen unerklärlich, warum der eine Beitrag größer und der andere kleiner sein sollte. Umgekehrt, wenn das so ist, dass es ganz unterschiedliche Bezahlungen für die Tätigkeiten gibt, dann ist eben diese Gesellschaft kein Gemeinschaftswerk. Es ist ja auch in der Gesellschaft so, es gibt keine Instanz, die begutachten würde und festlegen würde und messen würde, der verdient genau so viel. Das gibt es ja auch in dieser Gesellschaft gar nicht. Sondern in dieser Gesellschaft gibt es ein Verhältnis der Konkurrenz all derjenigen, die sich um ein Einkommen bemühen. Und da will ich erstmal sagen, prinzipiell für jeden. Jeder in dieser Gesellschaft will für seine Arbeit und seine Tätigkeit möglichst viel verdienen. Und umgekehrt, jeder, der einen Dienst in Anspruch nimmt, will für diesen Dienst, den er in Anspruch nimmt, möglichst wenig bezahlen. Also es gibt in dieser Gesellschaft eine Konkurrenz um die Aneignung von Einkommen oder des Reichtums. Und in dieser Konkurrenz kommen Positionen von Macht und Ohnmacht zum Tragen. Das hat mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, wie diese Frage immer suggeriert, nichts zu tun. Und das ist eigentlich der Beweiszweck jetzt von meinem zweiten Teil, nämlich zu demonstrieren, wie die Einkommenshierarchie in dieser Gesellschaft eben auf der Konkurrenz von Klassen beruht, in denen Macht und Ohnmacht rechtliche Titel, Aneignungstitel oder eben die Abhängigkeit von solchen zum Tragen kommt. Also die Frage, wer verdient, warum, wie viel, korrekt gestellt heißt, es geht um die Quellen der Einkommen in dieser Gesellschaft. Das ist jetzt mein zweiter Teil. Also wenn es dazu jetzt unmittelbar zu dieser moralischen Abteilung etwas gibt, kann man fragen. Ansonsten kann man sich's auch anhören. Es geht doch ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Und dann ist noch genug Platz.
Die moralischen Abteilung. So wie du es jetzt genommen hast, vorgetragen, mal ernst genommen, untersuchen wir mal, ob die Leistung oder die Verantwortung oder die Ausbildung. Da merkt man ja auch schnell, das hat auch in deinem Vortrag, da wird es ja auch gar nicht wirklich gemeint. In dieser Form, diese Kriterien wären der Grund, sondern es will ja jeder damit gesagt haben, zum Beispiel, das Geld, was ich verdiene, entspricht nichts dem. Also, eine Krankenschwester gemessen an ihrer Verantwortung verdient zu viel. Zu wenig. Ein Manager gemessen an dessen zu viel. Also, es wird ja gar nicht genommen als, das ist der Grund dafür, sondern es ist ja, wie gesagt, der moralische Maßstab. Ja, um zu sagen, davon wird immer abgewichen. Die ganze Realität ist eine einzige Abweichung von dem, wie es eigentlich sein sollte, wenn es denn nach Leistung ginge, nach ihm zu machen.
Ja, aber ja.
Die Leute, die so argumentieren, die wollen sich ja auch gar nicht darauf festlegen, dass sie so sind. Nein, die sagen ja immer, so ist es nicht. Aber über die Tour hat es niemand gemacht. Als einen, der gerade nicht.
Ja.
Ich kann mich gar nicht überprüfen. Ja, stimmt es nicht. Da sagen sie sofort, das stimmt nicht. Ja, und typisch schnell sagen sie einfach, genau das stimmt alles gar nicht. Aber es sollte. Und
ja.
Das ist ja gerade der Trick, wie man an dem moralischen Maßstab festhält, sich also auch dann nie fragen, worin besteht denn dann wirklich, sondern wie man nur damit zufrieden gibt, so wie es sein sollte, so ist es nicht. Und es ist gemein oder sonst irgendwas. Und dann dabei stehen bleiben. Und die Frage zu dem zweiten Teil von dem Vortrag heute, der dann fragen wir uns doch mal, woran ist es denn wirklich? Diese Frage stellt er sich dann gar
nicht. Was auffällig ist, dass die Leistung ja gar nicht mehr erbracht wird, sondern die kaufen sich da alle ihre Berater ein. Dann sind sie die Verantwortung los. Also der hat ja gesagt, das ist ja der Experte. Haben Geld dafür bezahlt und erbringen selber gar keine Denkleistung mehr. Und das finde ich auch einen ganz großen Geschick.
Also vielleicht mit der Bemerkung stellen wir, will ich jetzt erstmal gar nicht kommentieren, sondern mal überprüfen. Ich rede nachher noch über Unternehmer und Manager, ja? Dann können wir vielleicht das sogar nochmal aufnehmen. Ja, dann gucken wir mal. Ich wollte noch mal was zu dem ersten, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Beitrag gemeint war. Es ist richtig, also wenn es darauf hinweisen sollte, vielleicht kann man das, so habe ich den jetzt genommen, da stimme ich voll zu sagen, das Auffällige ist ja, keiner ist mit der Einkommenshierarchie, die es bei uns gibt, zufrieden. Das war doch der Ausgangspunkt. Sondern jeder meint, das ist nicht richtig, was er verdient oder was andere verdienen. Und keiner würde sagen, ja, hier wird im positiven Sinne jeder entsprechend seiner Leistung bezahlt. Der Witz ist ja, das, so habe ich den Beitrag ja verstanden. So wollte ich auch meinen Beitrag verstanden wissen. Indem man gerade sagt, die Realität ist die Abweichung von dem, auf was es eigentlich ankommt, nämlich die Leistung müsste bezahlt werden, existiert eben diese Vorstellung und wird gerade dadurch bekräftigt in der Abweichung. In dieser Gesellschaft im Prinzip ist es eine Leistungsgesellschaft. Nur die Realität ist die dauernde Abweichung davon. Und deswegen kann man schon mal die Maßstäbe ernst nehmen, weil die sind schon unterstellt dabei, nämlich, naja, eigentlich käme es oder sollte es auf Ausbildung, also Leistung im Sinne von Ausbildung, Wissen, Anstrengung und sowas ankommen. Und die mal für sich betrachtet, merkt man, aus dem ergeben sich die Unterschiede nicht. Also das war so der Vorlauf für, also erklären wir uns jetzt mal im positiven Sinne, was sind die Quellen für diese Unterschiede. Gehen wir es mal durch. Und dann kann man ja alles nochmal aufnehmen. Also die Einkommen in der Klassengesellschaft ihre Quellen. Jetzt will ich mal anfangen mit einem Einkommen, an das man wahrscheinlich bei dem Vortrag, wer verdient wie viel, warum, erstmal nicht denkt. Nämlich mit der einer Gruppe, Klasse von einkommenden Grundeigentümern. Das sind vielleicht die wenigsten. Ich habe mir die größte, die Bevölkerungsmehrheit aufgehoben für den Schluss, also die abhängig Beschäftigten. Jetzt nehmen wir als erstes mal den Grundeigentümer. Da denkt man, wie gesagt, zuerst bei Einkommen vielleicht gar nicht dran. Es sind ja auch nur relativ wenige noch, aber an denen lässt sich einiges teilen. Also, Grundeigentümer im Sinne von, eine der reichsten Frauen in Deutschland ist die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Hat riesige Ländereien geerbt, ansonsten kennt man die aus der bunten Presse. In England ist der drittreichste Mann der Duke of Westminster, dem gehören einfach Teile von London. Entsprechender Boden und die Häuser drauf. Ist milliardenschwer. Hat ein riesiges Einkommen. Woraus kommt deren Einkommen? Ganz einfach, sie sind der Eigentümer von Boden. Sie verfügen, besitzen ein Stück Erde. Und dieser Besitz der Erde ist für sie die Quelle ihres Einkommens. Wodurch? Naja, Häuser müssen irgendwo drauf gebaut werden, wenn man jetzt diese Stadtbesitz nimmt, oder Bauern, die Land bewirtschaften, brauchen das Land und müssen es pachten von der Fürstin. Also, es ist Quelle ihres Einkommens für so jemanden wie die Thurn und Taxis oder den Westminster Duke, indem sie denjenigen, die etwas mit dem Boden anstellen wollen, es ihnen überlassen für eine Grundrente, für einen Zins, für einen Geldbetrag. Was man hier, deswegen fange ich mal damit an, merken kann, ist, dass hier der bloße Eigentumstitel, der bloße Besitz an einem Stück Grund und Boden zur Quelle von Einkommen wird in dieser Gesellschaft. Also die politische Garantie des Privateigentums, die Quelle des Einkommens des Grundeigentümers ist. Also das hat nichts mit Arbeit zu tun, nichts mit Leistung. Das hat einzig und allein mit Privateigentum und der Verfügung darüber zu tun. Und es ist ja auch ein Glücksfall, sagen wir mal, für Bauern hierzulande, wenn deren Stück Land Baugrund wird. Also durch die Umwidmung von Acker zu Bauland und dem teuren Verkauf, da konnten sich schon manche Bauern sanieren und vielleicht sogar ein Haus davon kaufen. Hat alles mit Arbeit nichts zu tun, ist rein aus der politisch exklusiven Verfügung über ein Stück Land, Grund und Boden entstehendes Einkommen. Also von Dienst für die Gesellschaft, wenn man nochmal die Vorstellung hat, Leistungsgesellschaft. Also von Dienst für die Gesellschaft kann man nur in einem ironischen Sinne reden. Nämlich, der könnte es ja auch unterlassen, es anderen zur Verfügung zu stellen. Also Fazit an dem Punkt, bei der ersten Quelle des Einkommens, der Grundrente, dem Zins für Grund und Boden eines Grundeigentümers. Hier ist ein politisch garantiertes Monopol die Quelle des Einkommens. Das ist mal die erste Erklärung von dem Einkommen einer zugegebenermaßen kleinen Klasse in dieser Marktwirtschaft. Nehmen wir die zweite Quelle des Einkommens. Ein Unternehmer, Kapitalist, Arbeitgeber. Das ist hier nicht ganz so deutlich wie bei den Grundeigentümern. Da ist die Vorstellung, naja, Unternehmer leisten ja auch was in dieser Gesellschaft. Also was leisten sie? Sie bringen Produktionsmittel und Arbeit zusammen. Der Kapitalist ist Unternehmer und Arbeitgeber. Dafür kriegt er sein Einkommen. Aber warum ist er das? Wodurch ist er das? Ihm gehören die Produktionsmittel und die Lebensmittel in dieser Gesellschaft. Umgekehrt, der Arbeitnehmer, der bei ihm arbeitet, ist getrennt von den Produktionsmitteln und Lebensmitteln. Er ist eigentumslos. Deswegen ist ja der Unternehmer in der Lage, eben wegen der exklusiven Verfügung über Produktions- und Lebensmittel alle Eigentumslosen in dieser Gesellschaft, und das ist die Mehrheit, zu erpressen, erst einmal für ihn zu arbeiten, bevor die Arbeitenden für sich arbeiten. Ohne Gewinn keine Arbeit. Keine Arbeitslöhne. Also auch hier, aufgemerkt, ist das politische Monopol, also das exklusive Eigentum an Produktionsmitteln, die Bedingung und der Hebel des Unternehmereinkommens. Dazu will ich noch ein paar Erläuterungen machen. Also das Einkommen des Unternehmers ist Folge seines Kapitaleigentums, darauf habe ich hingewiesen. Ihm gehört das Unternehmen, ihm gehören die Fabrikhallen, die Produktionsmittel, die Patente, die produzierten Waren und damit auch der erwirtschaftete Geldüberschuss. Sein Einkommen ist zweitens ein Teil des Gewinns. Also all das Geld, was nicht wieder reinvestiert wird, was nicht in die Erneuerung und Erweiterung des Produktionsprozesses gesteckt wird. Das ist sein Einkommen. Und da gilt ganz allgemein, je größer die Profitmasse, je größer der Gewinn, umso größer ist auch das Einkommen des Unternehmers. Und selbst dieses Einkommen ist normalerweise für den Konsum zu groß. Also so viele Millionen kann man meistens gar nicht auffuttern. Also aus der Stadt, wo ich herkomme, da wohnen die Quants in Bad Homburg und deren Einkommen, was sie aus ihrem Kapitalbesitz ziehen, ist eh riesig, kann gar nicht aufgefuttert werden. Und da stecken sie dann einerseits in eine Stiftung und ansonsten in die Vermehrung ihres weiteren Vermögens. So machen das ja irgendwie heutigen Tags fast alle, von Bill Gates bis sonst was, dass sie dann auf der Basis ihres riesigen Einkommens wohltätige Stiftungen gründen, nachdem sie vorher erstmal alles Mögliche angebeutelt haben. Oder wie sagt man da, eingerichtet. Ja. Gut, jetzt hat man, das Einkommen ist Folge des Kapitaleigentums, es ist ein Teil des Gewinns, und damit der Gewinn zustande kommt, unternimmt der Unternehmer, der Kapitalist, auch einiges persönlich. Also daher kommt ja auch der Name Unternehmer. Also der schließt Verträge ab, der überwacht die Buchhaltung, Bilanzen aufstellen. Ich rede jetzt immer quasi noch von dem Unternehmer, ich komme da noch auf die Spaltung, dass er heutigen Tags Manager hat. Als, naja, er ist der Eigentümer und auch der Veranstalter des Produktionsprozesses, der ihm gehört. Er passt auf, dass die Belegschaft ordentlich arbeitet und fleißig arbeitet. Der muss mit Banken über Kredit verhandeln und so weiter und so fort. Der muss auch Betriebsräte schmieren, wenn sie sich schmieren lassen, und deren Prostituierte bezahlen oder was es da so alles gibt. Also der Unternehmer selbst ist der Auffassung, selbst hart zu arbeiten, auch wenn er im eigentlichen Sinne gar nicht arbeitet. Also nicht selbst die Autos zusammenbaut oder die Handys zusammenbaut oder was auch immer. Sondern er führt ja Kommando über die Arbeit anderer. Das ist die Quelle seines Einkommens. Nämlich die Aneignung fremder, unbezahlter Arbeit. Das ist die sachliche Aussage von meiner Seite. Nur so schlicht, also das würde ein Unternehmer für sich nie gelten lassen. Also diese schlichte Antwort, deswegen verdienen Unternehmer so viel, weil sie Kommando über die Arbeit anderer führen und die mehr geldwerten Ertrag für das Unternehmen erwirtschaften, erarbeiten, als er an Löhnen zahlt. Diese Aussage oder diese Auskunft würde ein Unternehmer nie gelten lassen. Er ist überzeugt davon, dass seine Tätigkeit und sein Gewinn ja auch nur eine Form von Lohn ist. So wie der Arbeiter für seine Arbeitsleistung den Arbeitslohn bekommt, so kriegt der Unternehmer für seine Leistung den Unternehmerlohn. Und vielleicht dazu noch ein paar Erläuterungen zu dieser Vorstellung, die ja der Unternehmer arbeitet auch und der kriegt halt sein Einkommen ist ein Teil, ein Entgelt für seine Leistung. Da habe ich mal nachgeguckt, also das war der Hinweis, den ich am Anfang gegeben habe, im dritten Band des Kapitals, das ja angeblich so veraltet sein soll, vor mittlerweile 150 Jahren, hat sich der Marx mit der Frage auch beschäftigt und hat eine sehr schöne Erklärung geliefert, wie es zu dieser in unserer Gesellschaft herrschenden Auffassung, der Unternehmer verdient auch was, nämlich seinen Arbeitslohn, kommt. Ich erspare mir jetzt, es wird zu lang werden, das noch vorzulesen, sondern ich referiere mal kurz, wie er argumentiert. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Der sagt nämlich, naja, in unserer Gesellschaft ist es so, ein Unternehmer, der ist erstens der Eigentümer von einem Geldvermögen, also ihm gehört ja das Unternehmen. Ihm gehören die Produktionsstätten, die Patente und all dieses. Also er ist der Eigentümer von einem Geldvermögen, das ist ja alles Geld wert, was er da hat, und er ist zweitens der Veranstalter eines Produktionsprozesses. Jetzt macht der Unternehmer Folgendes, er vergleicht sich mit seinem Besitz, mit reinen Geldbesitzern. Also in der Gesellschaft gibt es ja die Möglichkeit, wer Geld besitzt und größere Vermögen besitzt, der kann auch dieses Geld einfach verleihen. Banken tun das dann in großem Stil und dafür gibt es einen Zins. Also vergleicht sich der Unternehmer, dem eine Fabrik gehört, ein Produktionsprozess, ein Riesenladen oder ein Handelsunternehmen oder was auch immer, vergleicht sich mit einem Geldbesitzer und sagt, ja, wenn ich gar nichts machen würde, sondern das alles nur verleihen würde, das Geld quasi, was ich habe, dann würde ich ja dafür 3, 4, 5, 7% Zinsen kassieren. Also der reine Besitz, mein Vermögen, bringt mir schon mal Einkommen. Umgekehrt, dass ich jetzt noch als Unternehmer tätig werde, also diese ganze Ochsentour auf mich nehme, nicht nur einfach das Geld verleihen, sondern wirklich einen Produktionsprozess zu veranstalten. Ja, dafür verdiene ich doch auch tatsächlich einen Unternehmerlohn. Und das, was ich an Gewinn aus dem Unternehmen dadurch ziehe, dass ich einen Produktionsprozess veranstalte, ist der gerechte Lohn für meinen Einsatz. Also in seinem Hirnkasten, so drückt es der Marx in dem dritten Band des Kapitals aus, entsteht die Vorstellung, dass der Unternehmer auch arbeitet. Dagegen hat er dann argumentiert und hat gesagt, Moment mal, man muss zwei Sachen unterscheiden. Die Arbeit des Exploitierens, also das ist das Fremdwort für Ausbeuten, des andere Arbeit ausnutzen, ist etwas anderes als exploitierte Arbeit zu leisten, also als Arbeit zu leisten, die von einem anderen ausgenutzt wird. Also die Arbeit von anderen für den eigenen Gewinn verwenden, ist was anderes als Arbeit zu leisten, die abgepresst wird. Der Unternehmer kommandiert fremde Arbeit. Das ist die Wahrheit. Und nicht seine Arbeit bringt ihm den Gewinn. Das zweite Argument, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist, dass es gibt noch eine zweite Rechtfertigung des Unternehmerlohns. Das ist das, der Unternehmer führt ja auch Aufsicht über den Produktionsprozess. Wie gesagt, da hat er auch noch seine Aufseher dazu, aber jetzt lassen wir das mal weg. Er beaufsichtigt einen Produktionsprozess im Unternehmen. Und mit der Vorstellung setzt sich der Marx auch auseinander und sagt, ja, der Unternehmer rechtfertigt sich damit, dass zu jeder Produktionsweise, wo viele Menschen zusammenwirken, arbeiten, es eine Aufsicht braucht, so wie ein Orchester einen Dirigenten braucht. So ist es auch, und ich bin halt der Dirigent in dem Laden. Da wird so argumentiert, ja, nach der einen Seite ist es richtig, jede kooperative Tätigkeit, Zusammenarbeit von Menschen braucht eine Aufsicht, in dem Sinne eine Koordination, damit effektiv zusammengearbeitet wird. Also, dass genug an der einen Stelle arbeiten, genug an der anderen, dass der Nachschub und ähnliches passt, dass es Springer und Aushilfen gibt und ähnliches. Das ist das Erfordernis jeder Produktionsweise. Nur in der Marktwirtschaft, in der kapitalistischen Produktionsweise, hat die Aufsicht einen ganz anderen Charakter. Im kapitalistischen Produktionsprozess hat die Aufsicht eine ganz andere Natur, nämlich es ist ja das Kommando dort über die Arbeit der Kommandierten. Da geht es ja darum, die Arbeit möglichst effektiv zu machen, möglichst viel Arbeit abzupressen, Pausen gering zu halten, dafür zu sorgen, dass maximale Leistung gebracht wird. Also Lohnsenkung und Leistungssteigerung, das ist das Prinzip dieser Sorte von Aufsicht. Gut, das waren einfach noch die zwei Anmerkungen dazu, zu dieser Vorstellung des gerechten Unternehmerlohns qua Aufsicht und seiner eigenen Unternehmertätigkeit. Jetzt muss ich da eine Anmerkung und Ergänzung noch machen, nämlich die, heutigen Tag sind ja die wenigsten Kapitaleigentümer zugleich ihre eigenen Manager, heißt diejenigen, die selbst noch den Produktionsprozess organisieren, den Vertrieb organisieren, den Verkauf ihrer Waren und Dienstleistungen organisieren. Also man muss sagen, die Unternehmer, die Kapitalisten waren historisch die ersten Aussteiger. Also die beschlossen haben, nur noch vom Rechtstitel ihres Eigentums, ihres Kapitaleigentums zu leben. Also das, was ich vorher bezeichnet habe, dass sie Besitzer eines Vermögens sind, dazu zu nutzen, dass sie darauf Zins oder Dividende bei einer Aktiengesellschaft kassieren und ansonsten bezahlte Manager ihre Tätigkeit, nämlich die des Aufsichtsführens, des Koordinierens, des Produktionsprozesses und so weiter, machen. Also das, was der Marx am Unternehmer bei der Unternehmervorstellung kritisiert hat, das ist ja die Aufgabe des Managers. Also der Job des Managers, das Kommando über die Belegschaft zu führen, um sie für Gewinn antreten zu lassen. Und weil die diese Tätigkeit für die Besitzer, die Eigentümer des Kapitalvermögens leisten, werden sie fürstlich entlohnt. Also sie beteiligen, die Eigentümer des Unternehmens beteiligen eben die Manager am Erfolg des Unternehmens. Die Eigentümer kassieren als Aktionäre die Dividende und ihren Manager zahlen sie dafür Jahresgehälter in Millionenhöhe plus Boni plus Aktienoptionen und so weiter. Und das ist der simple Grund, warum auch Manager in dieser Gesellschaft so viel verdienen. Das war also die zweite Klasse von Einkommen, die großen Einkommen in dieser Gesellschaft. Jetzt habe ich Grundeigentümer behandelt und Unternehmer plus Manager. Bevor ich zu der nächsten komme, oder der letzten, der großen, nämlich den abhängig Beschäftigten, will ich noch auf eine andere Gruppe hinweisen. Nämlich das ist Arbeit in Staatsfunktion. Also Beamte, Angestellte im öffentlichen Dienst. Auch da wieder die Frage, worauf beruht das Einkommen von Beamten, Angestellten im öffentlichen Dienst? Wofür werden sie bezahlt? Jetzt muss man hier sagen, die Quelle ihres Einkommens ist nicht das Eigentum, wie wir es jetzt hatten. Also wie bei Grundeigentümern, Bodenbesitzern oder Unternehmern. Es ist auch nicht, wovon ich nachher reden werde, die Lohnarbeit für die Vermehrung des Eigentums, sondern die Quelle des Einkommens von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst ist das Bedürfnis des Staates an Funktionären für seine Herrschaftsfunktionen sowie für die Bereitstellung von allgemeinen Produktionsbedingungen, von allgemeinen Bedingungen des Wirtschaftswachstums. Also angefangen von, es braucht Politiker, es braucht Finanzbeamte, Richter, Professoren und Lehrer, Ärzte, Sozialarbeiter, Polizisten, Berufssoldaten, all das. Die Leistung, die diese Beschäftigten beim Staat bringen, muss man auch erstmal vor Augen halten. Die tragen nichts zur Produktion des Reichtums bei, aus dem sie bezahlt werden. Also sie schaffen nicht selbst den Reichtum, will ich damit sagen, aus dem sie bezahlt werden. Sondern ihre Leistung besteht darin, dass sie auf die Bürger aufpassen, dass sie Entscheidungen fällen und exekutieren, dass sie das Gemeinwesen verwalten, und zwar gegensätzlich verwalten. Sie üben Herrschaftsfunktionen aus. Also bei einem Richter ist das sehr schnell erkenntlich, dass er Bürger unter das Recht beugt, aufpasst, dafür sorgt, beziehungsweise das dann exekutiert, die Leute haben sich ans Recht zu halten, wer sich nicht daran hält, wird am Recht gemessen, verurteilt und wird dann entsprechend weitergereicht zu den entsprechenden Anstalten. Richter, bei Lehrer sieht es erstmal so aus, ja, der vermittelt doch Kenntnisse. Die nachwachsende Generation soll was lernen. Also das ist die Abteilung allgemeine Produktionsbedingungen. In dieser Gesellschaft ist es wichtig, dass die Leute etwas können, Qualifikationen haben für die entsprechenden Berufe, dass sie lesen, schreiben, rechnen und ähnliches können. Das vermittelt ein Lehrer. Andererseits, er übt auch Herrschaftsfunktionen auf. Nämlich wie? Er selektiert auch die Kinder. Also er sortiert ja den Nachwuchs. Jetzt kommen wir zu dem, was ich ganz am Anfang mal angesprochen habe, nämlich wer darf auf welcher Stufe in die Berufshierarchie einsteigen. Also er sortiert die Kinder in welche mit verschiedenen Bildungsabschlüssen. Das sind alles Herrschaftsfunktionen, das ist ja eine Sortierung, das ist auch rechtsbewährt, diese Aktion des Sortierens, Prüfungen durchführen, in der höheren Stufe sowieso an Hochschulen und ähnlichem. So, also ich will das gar nicht ausführen. Hier geht es ja erstmal nur darum zu sagen, wofür werden die Einkommen im Staatsdienst bezahlt? Zweite Frage ist, woraus werden sie bezahlt? Sie werden bezahlt aus Steuern. Also das ist nochmal ein Beleg für das, sie schaffen nicht selbst den Reichtum, sondern sie werden bezahlt aus dem Reichtum, den andere in der Gesellschaft zahlen. Also aus der Enteignung eines Teils der Einkommen von abhängig Beschäftigten einerseits und Vermögenden andererseits. Also die Einkommen haben nichts mit einem Tausch zu tun. Also der Beamte, quasi der Lehrer, hat einen bestimmten Preis für die Qualifikation der Kinder und das wird ihm bezahlt. Geht ja auch nicht so, sondern er wird aus dem Steuereinkommen, Aufkommen, dem Haushalt des Staates bezahlt. Da ist das politische Monopol, der Hebel der Einkommen. Das ist das gleiche wie bei Kapitaleinkommen oder Einkommen aus Grund und Boden. Machen wir noch den letzten Punkt bei den Einkommen, nämlich wie sieht das Einkommen bei Beamten aus? Deren Einkommen nennt sich oder ist Alimentierung. Also das nennt sich ja Besoldung. Das ist Alimentierung. Soll heißen, dieses Einkommen ist darauf bezogen, dass hier jemand lebenslang in unkündbarer Stellung, sofern er Beamter ist, befreit wird von materiellen Sorgen, jedenfalls solchen, die die Mehrheit in dieser Gesellschaft hat. Also verglichen mit der großen Masse der Sorgen, mit denen sich Lohnabhängige rumschlagen müssen. Und zwar ist er deswegen davon befreit, damit er sich ganz dem Dienst am Gemeinwohl widmen kann, der Beamte. Übrigens hat die Bezahlung auch den Maßstab, die sollen unbestechlich sein. Also die sollen so gut gestellt sein, dass sie nicht bestochen werden. und wirklich sich um das Gemeinwohl kümmern können. Wobei man immer sagen muss, naja, die Bestechung liegt da auch immer noch nahe, aber jetzt verglichen zum Beispiel mit den Gehältern von Beamten in Drittweltstaaten, die halt so niedrig sind, dass man für jeden Pass und sowas den Beamten erst noch schmieren muss, so ist es bei uns ja nicht. Also der Staat sagt, dann besteche ich lieber die Beamten und zahle ihnen so viel, dass sie nicht bestochen werden, sondern ganz sich auf den Dienst am Staat richten können. Also auch hier nochmal zurück auf die Vorstellung von der Leistungsgesellschaft mit, hier wird Wissen oder sowas bezahlt. Auch hier muss man sagen, die Besoldung hat nichts mit Anstrengung und nichts mit Wissen zu tun oder Fähigkeiten, sondern es ist die Alimentierung von, naja, Staatsbeamten, Überzeugungstätern, die ihren Eid auf den Staat abgeliefert haben. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu der Besoldungshierarchie. Also bei den Beamtengehältern und dann runter beim öffentlichen Dienst gibt es ja auch gravierende Unterschiede der Einkommen. Da muss man sagen, die ist mehr oder weniger orientiert an der Hierarchie der Privatwirtschaft. Und zwar nach dem Prinzip, wer mehr Aufsichtsfunktionen ausübt, also wer mehr Aufsichtsbefugnisse hat, wer mehr Kommando über andere führt, der wird besser bezahlt, wer nur Sachbearbeiter ist, kriegt weniger. Und je tiefer die Beamtentätigkeit oder der öffentliche Dienst dann angesiedelt ist, umso mehr gleicht auch der Staat seine Bezahlung der normaler Jobs an. Gut, lassen wir es da mal, also will ich es da mal bewenden lassen. Jetzt haben wir drei Einkommensquellen in dieser Gesellschaft behandelt. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass all die Einkommen, die ich bislang behandelt habe, Formen der Aneignung von Reichtum in der Gesellschaft sind, den die Empfänger dieser Einkommen nicht schaffen. Also dass es hier um die Aneignung von Geld, Einkommen, von Reichtum in Geldform geht, die von den Beziehern dieser Einkommen nicht geschaffen werden. Also komme ich jetzt zum letzten Punkt, nämlich dem, wo es um die Bezahlung der Arbeit geht, die Reichtum für andere schafft. Also jetzt geht es um die Einkommensquelle der großen Mehrheit in dieser Gesellschaft, also der abhängig Beschäftigten, die Lohn oder Gehalt bekommen. Eines ist schon mal klar, weiß ja auch jeder. Wer abhängige Arbeit verrichtet, wer in Fabriken oder Büros, und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, arbeitet, steht ziemlich weit unten in der Hierarchie der Einkommen. Also so zwischen 1.000 und 2.500 netto, sagen wir mal. Zunehmend sogar noch weniger. Und ich will jetzt bei der Behandlung der Lohneinkommen der großen Masse zwei Fragen klären. Die eine Frage ist, warum ist es in der Marktwirtschaft notwendig so, dass wer abhängige Beschäftigte Arbeit leistet, zu wenig verdient? Und die zweite Frage, die ich klären will, ist, aber auch da gibt es noch große Unterschiede. Also zwischen einer, sagen wir mal, einer Friseuse, die im Osten, habe ich jetzt neulich wieder gehört, für 5 Euro arbeitet und einem Facharbeiter, der von mir aus 20 Euro kriegt, bis zu technischen Angestellten oder Wissenschaftlern in einem Unternehmen, die dann 4.000 oder 5.000 Euro bekommen. Also auch da bei der Lohnhierarchie der abhängig Beschäftigten gibt es große Unterschiede, woraus erklären die sich? Also das sind die zwei Fragen. Das eine ist, warum ist es notwendig so, dass abhängig Beschäftigte so wenig verdienen? Also woraus erklären sich deren Einkommen? Und das andere ist eben, woraus erklärt sich diese Hierarchie, also die Abstufung noch innerhalb der Einkommen der abhängig Beschäftigten? Vorher noch eine Bemerkung. Da sollte man auch nochmal drauf aufmerken, nämlich, es ist für jeden selbstverständlich in dieser Gesellschaft, dass man für Arbeit Geld bekommt. Also, dass Arbeit hierzulande Einkommen schafft. das ist so und das scheint jedem vollkommen selbstverständlich zu sein, ganz normal zu sein. Das muss man sich aber mal vor Augen halten. Arbeit schafft, wenn man es mal so nimmt, die schafft Güter. Also Arbeit schafft Gebrauchswerte, nützliche Produkte. Das ist die, wie sagt man da, die Vermittlung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur. Das ist ja Arbeit. Gebrauchswerte, nützliche Güter werden geschaffen. Dass Arbeit Einkommen schafft, also die Quelle von Einkommen ist in Gestalt von Lohn oder Gehalt, das setzt ein ganzes kapitalistisches Eigentums- und Produktionsverhältnis voraus. Also nur dort, wo die Mehrheit der Bevölkerung, diejenigen, die arbeiten, ausgeschlossen sind von den Mitteln ihrer Arbeit zu verwirklichen, also von den Produktionsmitteln, dass sie selbst arbeiten können. Nur in so einer Gesellschaft überhaupt nimmt die Arbeit die Form der Lohnarbeit an. Also nur dort, wo das Arbeitsvermögen getrennt ist von Produktionsmitteln und gegenüberstehen diesem Arbeitsvermögen eine Minderheit von denjenigen, die Besitz haben an den Produktionsmitteln und am Boden, auf dem sie stehen. Nur in so einer Gesellschaft nimmt überhaupt die Arbeit die Form von Lohnarbeit an. Also nur unter solchen Gesellschaftsverhältnissen generiert Arbeit Einkommen, und zwar in Form von Lohn. Und der Lohn, das sind eigentlich auch alles keine großen Geheimnisse, werden dem Arbeiter nur bezahlt, wenn der abhängig Beschäftigte für die Arbeit, die er leistet, dem Unternehmen, das ihn beschäftigt, einen Gewinn erbringt. Also mehr geldwerten Ertrag erwirtschaftet, schafft für das Unternehmen, als dieses ihm an Arbeit, als dieses ihm für seine Arbeit in Form von Geld, von Lohn hinlegt. Also Arbeit wird bezahlt für die Erzeugung eines Geldreichtums, den der Unternehmer sich aneignet. Also das ist die schlichte Wahrheit in dieser Gesellschaft, dass die Bezahlung des Arbeiters nicht die Bezahlung seiner Arbeit ist. Also das, was der Arbeiter an Geld bekommt, der abhängig Beschäftigte an Geld bekommt und das, was er an Arbeit leistet, eine Ungleichung ist. Das will in dieser Gesellschaft allerdings niemand wahrhaben. Das ist die andere Bedeutung von dem, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Hier wird die Arbeit bezahlt. Und man muss sich das nochmal vor Augen halten, das ist die Einigkeit, übrigens von den abhängig Beschäftigten, den Arbeitnehmern mit den Unternehmern, den Arbeitgebern. Nämlich, dass im Prinzip hier die Arbeitsleistung bezahlt wird. Also, dass hier eine Gleichung vorliegt und nicht eine Ungleichung. Dass das, was der Arbeiter an Geld kriegt, mit der Arbeit, die er leistet, nicht identisch ist. Also, hier wird die Arbeit bezahlt. Das ist eine grundfalsche Vorstellung. Das ist die Ideologie überhaupt in dieser Gesellschaft. Der Lohn bezahlt die Arbeitsleistung. Jetzt will ich dazu noch ein paar Bemerkungen machen. Woran deutlich ist, so ist es nicht. Der Anhaltspunkt für die Vorstellung, bei uns wird die Arbeit bezahlt mit dem Lohn, ist die Form der Bezahlung selbst. Nämlich hier ist es ja so, dass das Geld, das jemand bekommt, das Einkommen, das er verdient, an die Arbeit gebunden ist. Also die elementare Form von ist ja, für eine Stunde Arbeit kriegt man ein bestimmtes Quantum Geld. Also Würde ist die Vorstellung, die Arbeit bezahlt. Also eine Stunde Arbeit ist 20 Euro wert. 40 Stunden Arbeit sind entsprechend 800 Euro wert und in einem Monat verdient dann der Mensch 3200 Euro. Bloß, dass nach Stunden bezahlt wird, wenn wir bei dieser Lohnform sind, heißt eben nicht, dass die in den Stunden geleistete Arbeit bezahlt wird. Woran wird das ersichtlich? Da will ich noch ein paar Argumente liefern. Erstens, Es gibt keinen inneren, notwendigen, quasi naturwissenschaftlichen Zusammenhang zwischen eine Stunde Arbeit sind 20 Euro oder sind 8 Euro oder was auch immer. Also, Beispiel. PIN, der Konkurrent von der Postbank, ist ja jetzt pleite gegangen, aber macht nichts. Für das Beispiel, der zahlt 6 Euro oder hat 6 Euro für dieselbe Briefträger-Postaustragungsarbeit bezahlt, für die die Arbeiter bei der Deutschen Post 8,60 Euro bekommen haben. Dieselbe Arbeit, unterschiedliche Bezahlung. Nokia zum Beispiel, also dieser Handybauer in Bochum, der ja das Werk verlagert hat nach Rumänien, zahlt den Arbeitskräften in Rumänien ein Drittel des Euro-Lohns, den es in Bochum bezahlt hat, für genau die gleiche Tätigkeit. Also das eine, der eine erste Hinweis drauf, diesen Zusammenhang, eine Arbeitsstunde ist so und so viel Lohn wert, den gibt es nicht. Zweitens, wie viel Arbeitsleistung für das Geld, für die 20 Euro bei unserem Beispiel, abzuleisten sind, ist ja überhaupt nicht fixiert. Ob der Fliesenleger 1 Quadratmeter oder 2 Quadratmeter in der Stunde dafür legen muss. Oder wie viele Handys jetzt der Monteur zusammenbauen muss in dieser einen Stunde, ist überhaupt nicht festgelegt. Ja, es ist ja eher umgekehrt so, Gewerkschaften begründen ihre Tarifforderungen damit, dass während des Jahres die Arbeitsleistung, die jemand zu bringen hat, gesteigert worden ist. Dass also die Arbeitsleistung in dieser Stunde während der Laufzeit des Tarifvertrags erhöht, vergrößert, ausgedehnt worden ist. Also alles Belege dafür, dass der Lohn nicht die Leistung bezahlt, sondern dass es umgekehrt ist, dass der Unternehmer für einen festgelegten Lohn eine zunehmend größere Leistung abverlangt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auf der anderen Seite beim Einkommen des Unternehmers schon erwähnt habe, nämlich je größer die Leistung der Beschäftigten, der abhängig Beschäftigten, je geringer dazu der Lohn, den sie beziehen, umso größer der Gewinn auf der einen Seite und umso geringer die Einkommen, jedenfalls gesamtgerechnet, der abhängig Beschäftigten. Also viel Leistung für wenig Lohn, beide Seiten vom Unternehmen diktiert. So einfach, muss man sagen, ist die Antwort auf die Frage, warum verdienen Lohnabhängige, also die große Mehrheit in dieser Gesellschaft, so wenig. Das war erstmal die Beantwortung der ersten Frage, nämlich, warum ist es notwendig in dieser Gesellschaft so, dass die abhängig Beschäftigten die Geringverdiener sind? Die zweite Frage, die ist vielleicht noch ganz spannend, nämlich die, dass es in jeder Belegschaft der abhängig Beschäftigten ziemlich beträchtliche Einkommensunterschiede gibt. Auch zwischen den verschiedenen Branchen sehr große Einkommensunterschiede gibt. Also die Frage, wie kommt eigentlich diese betriebliche Einkommenshierarchie zustande? Also von 16 Tarifgruppen heutigen Tags, also von Löhnen zwischen, sagen wir mal, 8,50 Euro bis hin zu 25, 30 Euro die Stunde, wenn man es als Stundenlohn ausrechnet. Also der Frage will ich mich jetzt noch etwas widmen. Dann sind wir auch am Ende, also dann ist es doch nicht so ewig lang geworden. Also, wie kommt die betriebliche Lohnhierarchie zustande? Die allgemeine Antwort darauf lautet, aus dem Ziel des Unternehmens, möglichst wenig Lohn zu zahlen, ergibt sich automatisch eine Differenzierung der Löhne. Gut, das will ich jetzt begründen. Also aus dem Unternehmensinteresse, möglichst wenig Lohn zu bezahlen, ergibt sich die Differenzierung. Inwiefern? Wie viel ein Unternehmer für seine Arbeitskräfte zu zahlen hat, ist eine Frage der Konkurrenz. Also das übrigens, was ich am Anfang gesagt habe, bei der Einkommenshierarchie kommen Positionen von Macht und Ohnmacht zum Spiel, ins Spiel. Das ist keine Frage der Gerechtigkeit, sondern eine Frage von Interessen und der Macht, die sie auf ihrer Seite haben. Das macht sich hier geltend insofern. Die Löhne sind das Resultat einer dreifachen Konkurrenz. Nämlich einer Konkurrenz innerhalb der Arbeiterklasse. Also wie viele Arbeitnehmer streiten sich um einen Arbeitsplatz? Zweitens der Konkurrenz zwischen innerhalb der Unternehmerklasse, der Kapitalistenklasse, nämlich wie viele Unternehmer streiten sich um die Arbeitskräfte. Und das Dritte, die Konkurrenz zwischen den abhängig Beschäftigten auf der einen Seite, Arbeiterklasse, und der Kapitalistenklasse auf der anderen Seite. Also Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften. Knappheit oder industrielle Reservearmee, also viele Arbeitslose. Auch Macht und Ohnmacht der Gewerkschaft. Mit dieser dreifachen Konkurrenz kommt zustande, was ein Unternehmer zahlen muss, um die Verfügung über die gebrauchte Menge und Qualität von Arbeit zu erwerben. Auch hier wieder, da hat das, was er zahlt, nichts damit zu tun. Beziehungsweise, da sage ich dann noch was dazu, wenn nur im negativen Sinne. Hat nichts damit zu tun, mit Leistung, Anstrengung oder Können, sondern wenn, wie gesagt, nur im negativen Sinne. Also heißt, die Arbeit, die jeder verrichten kann, die keine besondere Ausbildung braucht, also in der Regel auch reichlich vorhanden ist, reichlich auf dem Arbeitsmarkt vorzufinden ist, das ist auch die, die am billigsten bezahlt wird. Die am billigsten für den Unternehmer zu haben ist. Also bei uns ist es so, dass die schlechteste, die ödeste, die ruinöseste Arbeit am wenigsten wert ist, weil sie am schlechtesten bezahlt wird. Einfach weil sie so leicht zu haben ist. Wenn die Firma Arbeit braucht, die nicht jeder kann, weil sie eine bestimmte Ausbildung voraussetzt oder auch vielleicht eine besondere Körperkraft braucht, und die deswegen knapp ist, dann muss man mehr zahlen. Das ist das Moment, dann gibt es eine Konkurrenz um diese Arbeitskräfte. Vielleicht dazu noch zwei Illustrationen. Also das eine ist mir aufgefallen beim Nachlesen, auch wieder ein schönes Beispiel von vor 200 Jahren oder 150 Jahren, auch im Kapital zu finden von Marx, der in der Fußnote deutlich gemacht hat, dass die Knappheit in dieser Gesellschaft über den Wert des Könnens entscheidet. Und das historische Beispiel, was er, oder das damals aktuelle, heute historische Beispiel, war das, dass es zu der Zeit in Manchester einerseits, war ja so eine Tuchproduktionsstätte auch, hochqualifizierte, früher mal teure Arbeit von Damastwirkern gab, also wo man viel Geschicklichkeit braucht, damit man das alles so schön hinfusselt da bei dem Tuch. Also war das eine hochbezahlte, weil irgendwie komplizierte und mit feinen Gliedmaßen zu tätigende Arbeit gewesen. Und er beschreibt dann und sagt, ja, und jetzt war das Interessante das, die Bricklayers, also die Maurer, wurden plötzlich besser bezahlt als diese Damastwirkerin. Warum? Obwohl das doch viel einfachere, eigentlich primitive Arbeit ist. Ja, was war passiert? Erstens, die Arbeitsbedingungen waren so brutal, dass es kaum mehr Maurer gab. Also die waren so vernutzt, haben die so vernutzt, dass es so wenige gab. Und an der anderen Seite war die Bautätigkeit so groß, dass es eine große Nachfrage nach den Maurern gab. Und plötzlich steigen deren Löhne über die der viel komplizierteren Ausbildung, Arbeit der Damastwirker. Also der Lohn basiert eben nicht auf Ausbildung. Also das nochmal in Erinnerung an den ersten Teil von meinem Vortrag. Sondern die Lohnunterschiede sind Resultate dieses dreifachen Konkurrenzkampfes, den ich vorher genannt habe. Und heute gilt das ja alles genauso. Also sagen wir mal, ein technischer Zeichner hat früher viel Geld verdient. Und da hieß es, naja, der ist ja auch gut qualifiziert, braucht technische Kenntnisse, der muss am Zeichenbrett stehen können, zeichnen, das kann nicht jeder und so weiter. Kaum gibt es den CAD-Designer oder Konstrukteur. Schon ist die Tätigkeit des Ersten nichts mehr wert, weil die sind reichlich vorhanden. Es gibt viele computerbegeisterte Informatiker, die kann man leicht darauf bringen und so weiter. Und schon ist diese Tätigkeit weniger Einkommen wert, als sie es vorher war. Also Löhne sinken. Das ist das Aktuelle, ein aktuelles Beispiel. Also Ausbildung spielt in dieser Gesellschaft die Rolle. Ja, unter dem Gesichtspunkt der Knappheit wird dann mehr bezahlt. Aber es wird nicht die Ausbildung bezahlt, sondern eben, wie viel es kostet, diese etwas knapperen, weil nicht so reichlich wie die ungelernte Arbeit vorhandenen Arbeitskräfte anzustellen und zu beschäftigen. Und das dritte Moment ist die Unterschiede in dem Unternehmen. Da spielt ein Moment eine Rolle, was ich am Anfang auch angesprochen habe, nämlich Verantwortung. Wer eine Tätigkeit hat, die näher am Betriebszweck ist, also die mehr Befugnisse beinhaltet, im Sinne von Kontrolle von anderen Arbeitskräften, die mehr beaufsichtigende, ausführende Arbeit ist, die ist auch hier besser bezahlt als die niedrige Arbeit. Also der Meister bekommt mehr als der Geselle, der Abteilungsleiter mehr als der Meister und so weiter. Überfluss an Arbeitskräften ist lohnsteigernd, ist lohnsenkend, Knappheit ist lohnsteigernd. Schwäche, Stärke einer gewerkschaftlichen Vertretung, Schwäche, lohnsenkend, Stärke, lohnsteigernd. So kommt historisch gesehen als Resultat von Klassenkämpfen diese ausdifferenzierte Lohnhierarchie zustande und in die Welt. Heute erscheint das ja ganz anders. Und dazu will ich noch meine letzten Bemerkungen machen. Heute erscheint diese historisch als Produkt von Klassenkämpfen zustande gekommene Lohnhierarchie als ein, und so existiert sie ja auch wirklich, tarifvertraglich fixiertes System unterschiedlicher Wertigkeiten von Arbeiten, die entsprechend unterschiedlich entlohnt werden. Also als ein ganzes System tarifvertraglich abgesicherter, fixierter Lohngerechtigkeit. Und dass das so ist, ist die Leistung der Gewerkschaft. Und das ist, kann man vielleicht auch mal gleich sagen, eine sehr kritikwürdige Leistung. Weil für einen Lohnarbeiter, also einer, der von Lohn leben muss, von dem Einkommen, das seine abhängige Arbeit abwirft, ist eines entscheidend, nämlich wie viel er verdient. Also da ist das Einkommen entscheidend und da gibt es keine Unterschiede, da braucht jeder viel. Lohngerechtigkeit im Sinne, der eine verdient so wenig und das ist richtig, der andere verdient mehr, weil das ist so richtig. Wie das System bei uns existiert, als ein tarifvertraglich abgesichertes System von unterschiedlichen Wertigkeiten und deswegen auch unterschiedlichen Bezahlungen von Arbeiten und das als Resultat gewerkschaftlicher, mit Unternehmern abgeschlossener Verträge, ist wirklich kritikwürdig. Nämlich alle Gesichtspunkte, nochmal erinnert an das, was ich vorher gesagt habe, alle Gesichtspunkte der Differenzierung der Bezahlung, die Arbeitgeber aus ihren Gründen, nämlich denen der Profitkalkulation, der Gewinnkalkulation, der Erpressung vornehmen, die sind übersetzt und die übersetzt eine Gewerkschaft in eine höhere oder geringere Wertigkeit der Arbeit. Also was ich aus Gesichtspunkten der aus Gründen der Nachfrage nach Arbeit mal so und mal anders ergibt und erklärt. Das wird zu Eigenschaften der jeweiligen Arbeit erhoben, die entsprechend gerecht entlohnt zu werden hat. Und dann ist fixiert heutigen Tags all das, wie die Lohnhierarchie existiert. Also ist fixiert, Wer eine Lehre hat, der verdient mehr als der, wer keine hat. Ein Studium platziert dann den Bewerber auf einen Arbeitsplatz etliche Stufen höher als Lehrberufe. Wer Staub, wer Dreck oder sonstiges schlucken muss, wer Gefahren auf sich nehmen muss, dessen Leistung gilt dann ein Stückchen höher als die Leistung dessen, der das nicht muss. Und natürlich, wer Verantwortung trägt, also wer für den Gewinnzweck und seine Folgen gegen andere verantwortlich ist, die Durchsetzung verantwortlich ist, der leistet entsprechend der Lohngerechtigkeit tariflich fixiert eine wertvollere Arbeit als der, der angeordnete Arbeit verrichtet. So ist dann unter Regie der Gewerkschaft in Rahmentarifverträgen fixiert. Wie gesagt, das ist das, auf was ich am Anfang hingewiesen hatte. Also wenn man das in der Ausführlichkeit nochmal nachlesen will, dann empfiehlt sich wirklich diese vorletzte Nummer des Gegenstandpunkts, wo das sehr ausführlich dargestellt ist. Lohngerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit heutzutage. Also dieses ist als eine Leistungshierarchie durchkonstruiert und die Mitbeteiligung und als Leistung der Gewerkschaft die Ideologie verobjektiviert, als wäre die Leistung der Grund und Maßstab der Bezahlung. So, damit bin ich am Ende, will noch ein doppeltes Fazit machen. Der erste Teil des Fazits ist der, jedes Einkommen in dieser Gesellschaft scheint seine eigene, je spezifische, selbstständige Quelle zu haben. Also das erscheint so, der Arbeiter hat seine Quelle, die Arbeit, also für seinen Gehalt die Arbeit. Der Grundbesitz, der Bodenbesitz generiert Grundrente. Und das Kapitaleigentum generiert Profit oder als Eigentum den Zins. Das ist das, vielleicht nochmal ein Hinweis, weil ich ja am Anfang gesagt habe, es lohnt sich, das habe ich mir ja natürlich alles selbst ausgedacht, wirklich nicht, sondern man findet die Argumente im Kapital. Und der Marx hat es so zusammengefasst und hat die trinitarische Formel dieser kapitalistischen Gesellschaft genannt. Nämlich, trinitarisch meint dreieinig und meint, in dieser Gesellschaft ist es so, dass es scheint, dass die drei Einkommensquellen, die drei großen Einkommensquellen, also mit den Staatsangehörigen, da Staatsbeamten hat er sich jetzt nicht beschäftigt daran, nämlich die Arbeiterklasse, die Arbeit, der Besitz an Unternehmen, Produktionsstätten, also der Kapitalist, Unternehmer und der Grundeigentümer. Dass in der Gesellschaft es so scheint, dass aus Arbeit Lohn entsteht, dass aus Kapitalbesitz Profit bzw. Zins entsteht und dass aus Boden Grundrente, Zins für den Boden entsteht. Also dass quasi das alles selbstständige Quellen des Einkommens sind und jeder kriegt für den Beitrag, den er zum Ganzen leistet, seinen ihn entsprechenden Beitrag. Und der Nachweis, den ich hoffentlich erfolgreich geführt habe, war der, dass alle Einkommen in der Gesellschaft, das ist ja auch der ganze Nachweis, den der Marx im Kapital führt, dass alle Einkommen in dieser Gesellschaft auf Arbeit beruhen. Also dass der Lohnarbeiter mit dem Lohn, der ihm bezahlt wird, nur einen Bruchteil des von ihm geschaffenen Geldertrags bekommt. Und umgekehrt die anderen, also der Unternehmer, der Bodenbesitzer, der Geldbesitzer, dann auch der Beamte und der Staat, Rechtstitel haben auf die Aneignung des Reichtums, den andere schaffen. Also die Wahrheit ist anders. Alle Einkommen beruhen auf Lohnarbeit, auf der Aneignung unbezahlter Arbeit, qua Macht des Eigentums, beziehungsweise der politischen Macht selbst. Also der Profit ist unbezahlte Arbeit, der Zins und die Grundrente sind Teile des Profits, der Sold und Gehalt von Beamten ist enteignetes Einkommen, zum kleinsten Teil vom Gewinn der Unternehmen, zum größten vom Arbeitslohn. Gut, das andere erspare ich mir jetzt, also was es noch zu Sportlern und Künstlern und sonst was zu deren Einkommen zu tun hat. Also wenn da was gefragt werden soll, kann ich das auch noch machen. Und die letzte Bemerkung meines Fazits soll heißen, ich hoffe, es ist deutlich geworden, der Unterschied zwischen Kritik vom Gesichtspunkt des Sozialneids oder der Gerechtigkeit aus und kommunistischer Kritik. Weil die letztere, die kritisiert nicht die Ungerechtigkeiten der Einkommenshierarchie und fordert eine gerechtere Verteilung von Einkommen oder wünscht die sich, sondern kritisiert das Produktionsverhältnis, wo der Reichtum auf Kosten der Armut der lohnarbeitenden Mehrheit der Bevölkerung produziert wird. Das war jetzt mal mein Fazit.